Wir müssen alle total froh und dankbar sein, dass es Altenheime gibt. Das ist ein Geschenk. Aber dass das heutzutage fast keine Rolle und auch keine Möglichkeit mehr hat, das tut mir weh. Das finde ich auch nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass das gut ist für die Gesellschaft.
Willkommen zurück aus dem Podcaststudio der Stubenhocker in Innsbruck. Die erste Folge im neuen Jahr. Wir sind alle gelandet im Jahr 2024, mehr oder weniger gesund und glücklich. Nein, ich denke schon. Bei strahlendem Sonnenschein, es ist zwar wirklich kalt, also der Winter hat in seinen Griff in Innsbruck, aber in der gemütlichen Stube ist fein und ich bin nicht allein da. Hallo, wer hockt denn da ganz gegenüber von mir?
Paulina, hallo.
Live und in Farbe ist Paulina Wahnsinn. Da. Wahnsinn. Ich kenne dich schon gar nicht mehr. Wie geht's dir denn?
Ich bin ja da. Ja, mir geht's gut.
Super.
Mir geht's gut.
Perfekt. Gut gestartet ins Jahr 2024.
Ja, ich habe gerade schon erzählt, also etwas wild gestartet und dann bin ich aber ruhig gelandet. Das Ausrollen auf der Landebahn war dann sehr grusam.
Bist halt keine 20 mehr, gell?
Richtig, das merke ich jetzt doch, ja.
Aber es hört schon, da lacht noch jemand mit. In unserer Mitte haben wir einen Gast. Wen haben wir denn da?
In Reinhold.
Der Reinhold hockt da. Der Reinhold Ziegel.
Ganz genau.
Paulina, für die Einladung. Paulina, warum haben wir jetzt den Reinhold eingeladen und wer ist er überhaupt?
Ja, ich bin jetzt selber schon gespannt.
Also genau, wer er ist, kann er dann vielleicht gleich selber erzählen. Das wäre ein erster Punkt, den wir abarbeiten können. Nein, wir haben Reinhold eingeladen, weil du, lieber Reinhold, im November, glaube ich, war das, oder? Die Fotos mit uns gemacht hast für den Podcast. Also die Aufnahmesituation dokumentiert hast quasi für all unsere Belange, für die wir Fotos brauchen. Und wir vorher schon mal darüber gesprochen hatten, dass wir gerne mit dir reden möchten im Podcast, weil du ein sehr interessanter Mensch bist. Mit einer, wie wir dann bei den Aufnahmen festgestellt haben, sehr interessanten Lebensgeschichte, die wir bislang noch nicht so gut kannten. Und da wir schon bei dem Termin eigentlich sehr viel geredet haben und über dich erfahren haben und das sehr faszinierend war für uns, haben wir uns gedacht, es wäre schön, wenn du das auch mal aufnehmen möchtest.
Hat eine große Erwartungshaltung ausstrahlen.
Okay.
Ganz normaler Mensch.
Na sicher. Und Reinhold Taschnowos, er ist, glaube ich, ein Podcast-Hörer der ersten Stunde.
Ja. Also der Podcast, der gehört in der Zwischenzeit wirklich schon zu meinem Leben dazu. Ich habe wirklich alle Folgen mir angehört. Ich habe auch das schon bewiesen mit meinem Handy.
Das ist dann nicht Ding. Bevor man sich hinhockt, da muss man nicht sagen, dass man alles gehört hat.
Ich habe zwar ein schlechtes Gedächtnis, also ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich habe schon gesagt, ich habe jetzt ganz bewusst die letzten zwei Folgen mir noch nicht angehört, weil ich nicht mit irgendwelchen vorgefertigten Wortspenden oder was auch immer Gedanken da heute zu euch kommen wollte und deswegen ist es mir schwer gefallen, die zwei letzten aktuellen Folgen noch nicht zu hören, aber ich freue mich schon nach unserem heutigen Gespräch, dass ich das dann wieder nachholen darf und kann.
Gell. Perfekt.
Genau.
Perfekt.
Bereits auf der Fahrt nach Hause kannst du wieder
ganz genau, da
deiner Sucht nach.
Ich habe schon quasi einen Startbutton habe ich schon vorbereitet, was die Lydia da erzählt hat.
Ah, oh, ist eine gute Folge.
Mhm. Ja, ich freue mich schon.
Ja, cool. Wir haben schon ein bisschen ungeteasert. Reinhold, erzähl einmal, wer bist du?
Wie gesagt, ich bin der Reinhold Ziegel. Ich bin, wie man vielleicht noch hören kann, ich bin jetzt nicht ein gebürtiger Innsbrucker. Ich komme aus dem Tiroler Unterland. Ich bin geboren in Brixlek. Und ich habe wirklich das riesengroße Geschenk. Ich und meine Geschwister, wir empfinden das so, dass ich in einer großen Familie aufwachsen habe dürfen. Also ich habe 8 Geschwister. Mama und Papa, die haben für mich und für uns, wenn ich manchmal mich sage, dann meine ich auch wirklich uns, haben was ganz Unglaubliches geleistet. Sie haben uns einfach mit viel Liebe, Zuversicht, auch Gottvertrauen auf den Weg geschickt. Und vielleicht eine ganz kleine Geschichte. Bei uns ist die Mama jetzt im letzten Jahr, im März, mit 94 Jahren verstorben. Sie ist aber 2 Tage vor dem Sterben ist sie noch mit den Urenkeln im Garten umgekupft, weil sie gerade ein paar Tage davor einen Geburtstag gehabt hat. Und die Mama hat das Geschenk gehabt, was wirklich ein Geschenk ist, dass sie daheim sein hat können über unsere wirklich geliebte und wunderbare Schwester Maria. Dass sie ganz entspannt ausgeatmet hat. Und wir haben jetzt aber heuer das erste Mal, der Papa ist schon vor fast 3 Jahren verstorben, auch mit 94 Jahren und auch daheim. Also das sind wirklich Geschenke. So blöd das vielleicht manchmal klingen kann, das Sterben eines Menschen kann auch was wirklich Wertvolles und auch einfach Natürliches sein. Schönes ist vielleicht das falsche Wort, aber was Natürliches. Und wir haben uns jetzt gerade das erste Mal am 6. Jänner als Familie mit den ganzen Geschwistern und Großteil der Schwägerinnen und Schwager in Brixli getroffen. Das haben wir immer mit den Eltern gemacht. Am 26. war das üblich, dass halt, wie gesagt, wir haben ja schon viele von uns haben Kinder und Enkelkinder und so weiter und so weiter. Und es war immer üblich, dass man am 26. sich trifft. Jetzt war das, ist ja schon letztes Jahr so, dass zwei von der Kerntruppe krank gewesen sind. Und dann haben wir das gesagt, mal schaut, dass das jetzt sich nicht ausgeht. Und dann haben wir es jetzt aber am 6. machen können, also jetzt gerade vor ein paar Tagen. Und wir haben uns echt gefreut, wie die kleinen Kinder, dass wir da in unserem Elternhaus, das jetzt die Maria, das der Maria jetzt gehört, richtigerweise, und wo wir uns auch freuen, dass wir da mit 36 Leuten aufgetreten sind.
36 Leute?
Also es gibt nur ein paar mehr, weil natürlich manche haben andere Dinge gehabt, aber das mag jetzt für manche fürchterliche Vorstellung sein, dass da in einem Haus 36 Leute sind. Gell? Und für uns ist das ganz normal und es ist total schön. Also wir sind dann zusammengeguckt und wir sind einfach froh und glücklich, dass das auch ohne unsere Eltern uns nach wie vor ein Anliegen ist, weil wir uns Gott sei Dank gut verstehen untereinander, dass wir uns noch treffen. Und man kann sich viele Dinge vornehmen. Ob es dann gelingt oder nicht, das weiß man dann einfach nicht. Gell? Wie gesagt, das haben ja schon ältere Geschwister, haben schon eigene Familie und da gibt es auch schon Enkelin und so weiter und so weiter. Und wenn die Eltern einmal nicht mehr da sind, dann kann das sein, okay, dann bricht das auseinander. Und es ist uns jetzt gelungen und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Nein, das ist voll nett. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber ich komme jetzt, also meine Kernfamilie, wir sind zu dritt, also Mama, Papa und drei Geschwister, also zu fünf dann eigentlich. Aber jeweils von Mama und Papa Seite, also der Papa hat 7 Geschwister, die Mama hat 9 Geschwister. Mhm. Also ich kenne die Settings in der Big Family und ich kenne es aber, auf der anderen Seite ist es ein bisschen, sagen wir mal, zerrüttelter. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen harmonischer. Also ich kenne auch beide Sachen. Und die Angst war bei uns ganz groß, wenn die Oma nicht mehr ist, ob wir es schaffen. Ob wir das wirklich schaffen, dann noch hinzugehen. Oder ist dein Elternhaus immer noch dein Elternhaus oder ist das jetzt das Haus der Maria?
Ist eine sehr, sehr spannende und eine sehr gute Frage. Es ist immer noch das Elternhaus. Es ist aber auch das Haus der Maria. Die Maria, ich weiß, die wird sich das vielleicht sogar anhören, die Folge, und die wird mich danach ganz fest schimpfen, wenn ich das sage. Aber die Maria ist einfach wunderbar. Und das Elternhaus war immer schon das Elternhaus. Es war aber auch immer schon Eltern und Maria. Das möchte jetzt, ich möchte keinen von unseren Geschwistern, das mögen wir untereinander nicht, aber die Maria ist schon eine ganz besondere. Sie ist auch selbst gewählt, nicht verheiratet. Gell? Also die Maria wäre ein Geschenk für jeden Mann. hat sich aber vielleicht, da müsste man die Maria selber vielleicht fragen, hat sich aber ja schon auch mit dem Hintergedanken und mit der Sorge und der Liebe auch für die Eltern. Es ist da auch nie der richtige Mann vielleicht gekommen, wo du sagst, das ist es jetzt. Gell? Und die Maria hat sich dann noch mit über 50 Jahren, die war lange Chefsekretärin in einer großen Firma und hat sich dann noch als Altenpflegerin ausbilden lassen und hat dann noch bis zur Pension in der Altenseelsorge in Brixlek gearbeitet. Gell? Mit dem sie das sehr gut verbinden hat können, dass sie halt die Alten in Brixlek im Heim wirklich Engel hat sein dürfen. Das war sie, weil sie das einfach kann. Und dadurch auch Mama und Papa, die waren wirklich bis zum Sterben, wo die geistig volle fit. Aber der Körper lässt halt irgendwann einmal nach. Hat sie ihnen das ermöglicht, dass sie zu Hause haben sein können. Und das ist auch nicht mehr normal in unserer Gesellschaft. Gell? Das ist jetzt bitte wirklich überhaupt. Wir müssen alle total froh und dankbar sein, dass es Altenheime gibt. Das ist ein Geschenk. Gell? Und wir haben jetzt, ich bin in Hötting, bei den Höttinger Sängern, wir haben jetzt gerade in Völsaußen zu Weihnachten haben wir ein paar Liedl gesungen und das ist total schön. Es ist schon natürlich schöner, wenn man auf der Seite der Sänger sitzen kann, als wir auf der Seite der Heimbewohnerinnen und Bewohner, gell, denen es wirklich wunderbar geht. Und unsere Eltern haben über die Maria das riesengroße Geschenk haben dürfen, dass sie bis zum letzten Atemzug daheim haben sein dürfen. Und ja, deswegen ist es das Elternhaus und das war immer schon auch das Maria-Haus.
Ah, das klingt so schön. Berlina, wie ist denn das bei dir? Seid ihr eigentlich schon eine große Familie, aber halt zweigeteilt so quasi. Ein Teil in Berlin und in Münster, das wissen wir. Aber insgesamt hat es ja dann auch eine relativ Stammmannschaft bilden, gell, wenn alle beieinander sein. Wie viel Leute seid ihr nachher?
Wenn alle zusammenkämen, also bei uns ist es so, dass die Großelterngeneration, dass aus der Großelterngeneration niemand mehr lebt, also von meinen Großeltern. Und dementsprechend werden es dann... Es ist irgendwie schwer zu sagen, weil es ist ein anderes Setting. Also Patchwork-Familie, zwei Patchwork-Familien. Mhm. Aber es wären jetzt im Moment 5 Brüder plus ich plus 3 Eltern plus PartnerInnen, also ich sag mal so vielleicht 20 Leute in dem Setting. Und dann hat ja aber mein Stiefvater noch 5 Kinder aus erster Ehe, die also alle keine Kinder mehr sind, sondern halt der Älteste ist Mitte 40 und dann abwärts. Und die haben natürlich auch alle eigene Familien, auch teilweise mit vielen Kindern. Und wir haben es jetzt dieses Jahr Weihnachten wieder erlebt, dass es auch gar nicht so einfach unter einen Hut zu bringen ist alles. Also da einen Punkt zu finden. Deswegen finde ich das schön, wenn du so erzählst, ihr habt euch darauf verständigt, dass ihr euch am 6. Januar trifft, einen Punkt zu finden, wo alle kommen können und alle sagen, ja, wir nehmen uns dafür Zeit und das ist uns wichtig und so. Und gerade wenn die Leute, also die, egal in welcher Generation, die Geschwister weiter verstreut sind, ja, jeder auch immer noch Verpflichtungen in der jeweils anderen Familie hat und so. Ja, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Am Anfang, die ersten 10 Jahre meines Lebens waren mein Bruder und ich nur zu zweit, weil die anderen ja alle deutlich jünger sind. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, ich bin immer in einer großen Familie groß geworden, weil es waren immer auch andere Menschen da. Mein Onkel hat eine große Rolle gespielt lange und Freunde von meinen Eltern und so. Also es gab immer auch andere Bezugspersonen für mich. Meine Großeltern waren viel bei uns und ich könnte mir das nicht vorstellen. Also ich bin irgendwann mal gefragt worden, ob ich mir manchmal gewünscht hätte, Einzelkind zu sein. Und ich habe mir gedacht, nee, auf keinen Fall. Also natürlich denkt man so als Kind manchmal, ach, es wäre irgendwie schön, wenn ich auch mal mehr Aufmerksamkeit kriegen würde oder keine Ahnung, wenn mal im Mittelpunkt stehe oder wenn es nicht immer nur um die Kleinen geht, so gerade als Älteste. Das habe ich jetzt wieder gemerkt.
aber zu dem Thema Einzelkind, das ist total schön, wenn du das erzählst. Vielleicht darf ich das einfach kurz auch erzählen. Ja, bei uns war das natürlich, sage ich jetzt mal aus unserer Sicht, ganz normal, meine 4 ältesten Brüder, also ich habe zuerst 4 älteste Brüder, die haben immer in einem Zimmer geschlafen, bis sie dann so außer geheiratet haben. Und dann haben die Maria und die Edith haben auch ein Zimmer gehabt als Mädels und ich bin dann der 7. älteste und dann gibt es noch die 2 jüngere Brüder, den Josef und den Michael und wir 3 haben in einem Zimmer geschlafen. Und weil es ja so langweilig gewesen ist bei uns daheim, Mama und Papa dann, wir haben so ein ganz kleines Gästezimmer gehabt in Brixlig in unserem Elternhaus. Und da waren, zumindest in meiner Erinnerung, ganz viele Jahre so Austauschstudentinnen und Studenten aus USA und aus Philippinen und so weiter, waren immer noch bei uns daheim. Gell? Total schön und auch wertvoll, das war jetzt im Nachhinein war immer lässig. Und dann hat es einmal eine Zeit gegeben, da war ich so 14 oder 15, und dann war dieses Gästezimmer gerade frei. Und ich habe natürlich über meine Schulkolleginnen und Kollegen, ich bin in Würgl ins Gymnasium gegangen, habe ich mitgekriegt, die haben alle Einzelzimmer und da haben sie halt ihre Poster, Kiss und das ganze Zeug aufgehängt gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das war jetzt echt cool, gell? Ich Einzelzimmer. Jetzt frage ich meine Mama und Papa gerne, nachher bin ich halt hin und habe gesagt, du Mama, Papa, das Gästezimmer wäre jetzt ja leer, ob ich da einziehen konnte. Gell? Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. Dann habe ich da, weiß nicht, eine Schachtel, hat mir nicht so wahnwitzig viele Dinge gehabt.
Ja, was für
Schachtel. Bin ich da rum, genau so. Nachher bin ich um in mein neues Einzelzimmer und nach 2 Tagen, ich schwöre es euch, mir war so stinkweilig. Weil es war einfach ganz klar, der Josef und der Michael, wir haben miteinander Fußball gespielt, wir haben Tennis gespielt, wir sind Skifahren, alles. Wir haben einfach am Abend unsere Routine gehabt, dass wir das noch abgequatscht haben. Und jetzt bin ich zwar in meinem wertvollen Einzelzimmer gelegen und es war echt stinklangweilig und nachher nach, weiß ich nicht mehr, 3 oder 4 Tagen habe ich meine Schaffel wieder genommen und bin dann wieder zurück und mich übersiedelt und lässig ist gewesen. Um vielleicht doch die Frage noch zu beantworten, wo komme ich her, jetzt habe ich über meine Familie in Brixlig erzählt, ich möchte aber da nicht vergessen, also ich bin jetzt schon seit über 25 Jahren in großer Freude und Liebe mit meiner Iris verheiratet, was ich auch als großes Geschenk empfinden darf. Wir haben 3 Kinder, die sind jetzt schon gar nicht mehr so ganz Kinder, die sind ja, die Jasmin ist schon in Wien seit einiger Zeit und die sind jetzt schon erwachsen. Die Iris und ich, wir sind jetzt wieder in der Situation, wir wohnen jetzt in Hötting in Innsbruck, haben da ja ganz eine tolle Situation. Und wir sind jetzt wieder großteils zu zweit, nicht allein daheim, sondern zu zweit daheim. Und wir sind jetzt halt wieder total froh und dankbar, dass wir uns zu zweit auch noch mägen. Weil das ist ja nicht so ganz ohne. Gell?
Also könnte man noch gleich ein Rezept geben, wenn man das schafft.
Und ich hoffe und ich wünsche mir wirklich ganz, ganz fest, dass das auch weiterhin so sein darf. Die Jasmin und der Florian, die sind beide schon auswärts. Die Jasmin ist in Wien unten, die ist der Juristin und ist auch schon verheiratet. Also. Und der Florian, der studiert noch, der ist in Amsterdam rum, der ist auf der Kunstakademie. Und der Hannes, der ist noch da, weil er Medizin macht, ist aber meistens nicht da. Und wenn er da ist, dann ist er haben das eine Einliegerwohnung. Und ja, das hoffe ich als Reinhold, dass es uns weiterhin geschenkt ist, dass die Iris und ich uns auch weiterhin lieben und schätzen und achten. Wir sind jetzt keine Wunderwutzis, ganz im Gegenteil. Aber für das bin ich echt total dankbar, gell? Dass wir es auch zu zweit gut aushalten.
Sehr schön. Also meine Erfahrung ist auch bei mir selber, dass ich kann mittlerweile auch gut alleine sein. Also so einen Abend oder mal einen Tag, aber dann war es das auch. Also ähnlich wie du erzählt hast, dass du aus deinem Einzelzimmer wieder raus wolltest. Das ist für mich auch nicht lange gut auszuhalten. Aber nicht, weil ich nicht mit mir sein kann, sondern weil es einfach, weil ich es so gewohnt bin. Ne? Also immer irgendwie immer unter Menschen zu sein. Und meine Erfahrung ist aber, man sucht sich diese Räume ja auch. Ne? Also selbst wenn man jetzt eben nicht mehr zu Hause irgendwie mit vielen Menschen umgeben ist, dann werden aus Menschen, die in Großfamilien groß geworden sind, meistens ja auch Menschen, die sehr aktiv sind, sehr outgoing, wie man so schön sagt. Ne? Also sehr viel unterwegs sind, sehr viel unter Menschen sind halt so. Und das, so nehme ich dich auch wahr. Ich laufe dir ständig irgendwo über den Weg, wo auch andere Menschen sind.
Das behauptet die Iris auch. Nein, das finde ich jetzt eine ganz schöne Beschreibung, weil es kann jetzt wieder nur von mir ausgehen. Es ist wirklich so. Also ich halte es auch wirklich ganz gut mit mir selber aus. Gell? Und wenn ich auf Nacht mich hinlege zum Schlafen, dann schlafe ich sofort. Das weiß ich noch, das hat die Mama ja immer gesagt. Gell? Weil sie manchmal nicht ich sie das gefragt habe, sondern andere haben gesagt, Frau Siegel, wie hältst du das aus da mit deinen neuen Kindern? Und dann sind noch die ganzen Nachbarn auch noch alle bei dir, also die Nachbarkinder und so. Wie tust du das? Dann hat sie gesagt, für sie ist das größte Geschenk, dass sie auf Nacht sich hinlegen kann und dann schlaft und am nächsten Tag wieder fit ist. Gell? Und das empfinde ich mir auch so, dass ich schon mit mir selber allein sein kann und das auch mag. Aber ich mag es auch total gern, dass ich auch im Rahmen meiner privaten und auch beruflichen Geschichten, was ich mache, recht viel unter Menschen bin. Gell? Also im Privaten bin ich halt bei den Hüttinger Sänger und ich da Tennis spielen. Wir haben immer recht viel Sport betrieben. Das mag ich auch gern. Und auch beruflich ist es, ich bin betriebswirtschaftlich ausgebildet, also war auf der Universität und habe da eben Betriebswirtschaft machen dürfen. Und war immer im beruflichen Bereich im Vertrieb und Marketing tätig, was ich auch nach wie vor total gern mache und auch schätze. Ich habe jetzt mit meinem Geschäftspartner Christoph bin ich schon seit über 10 Jahren selbstständig. Wir haben da eine kleine Firma, Kommunikationsunternehmen, wo wir mit großen Organisationen, kleinen Einzelpersonen einfach uns miteinander auf den Weg machen dürfen und da schauen, dass wir das Thema Kommunikation einfach auch professionell unter die Leute bringen. Und unter anderem darf ich auch immer wieder mal, obwohl ich wirklich kein Fotograf bin, gell, von meiner Ausbildung her, darf ich auch für die Diözese und andere auch immer wieder mal Fotos machen. Und das, ich werde dann oft gefragt, ja, Herr Fotograf, und sage ich, nein, ich bin kein Fotograf. Das hat eine ganz witzige Hintergeschichte, sage ich jetzt einmal. Unser Papa, also ich komme nicht von einem Bauernhof, gell? Das wäre ja aufgefragt, wenn man neun Kinder ist, seid sicher von einem Bauernhof. Gell? Und ich schätze, und ohne Bauern hätte man nichts zum Essen. Gell? Und auf der Mama-Seite gibt es natürlich auch landwirtschaftliche Verwandte, und das ist anzurechnen. Aber ich jetzt, also der Papa war in der Biochemie unten in Kundl und war da für das Finanz- und Rechnungswesen verantwortlich. Und neben seiner Tätigkeit, die ja ausgeprägt langweilig gewesen ist.
Hat der das auch gesagt?
War halt auch, viele Jahre lang war er Pfarrgemeinderatsobmann in Brixlegg und er war beim Gesangsverein und war dann noch vor meiner Zeit, war er auch politisch tätig und da habe ich das lernen dürfen, für was zu sein. Er hat uns immer gesagt, ich komme aus einem bürgerlichen Haus, gell, da stehe ich auch dazu und das passt da. Und er hat uns aber immer gesagt, es ist nicht wichtig, was für Partei ist, sondern ob die Idee gut oder schlecht ist. Und bei uns in der Stube, man zockt man da in einer total gemütlichen Stube, und bei uns in der Stube sind auch die Frauen, damals waren es halt meistens nur Männer, die sind bei uns in der Stube zusammengeguckt und waren nicht immer einer Meinung und die haben sich aber dann doch für die Sache, also sage ich mal für Brixlegg oder was, auf was geeinigt. Und das ist für mich jetzt nicht leider politisch, sondern generell, ich bin gern für was und nicht nur gegen was. Das versuche ich mir wirklich immer wieder mal, das gelingt mir natürlich nicht einmal ansatzweise immer, gell? Aber ich versuche mich immer wieder, und das kann mir auch keiner wegnehmen, ich kann mich immer selber motivieren, versuche für was zu sein und nicht nur gegen was. Wie würdest denn du machen? So, jetzt bleibe ich von mir aus in der Politik, ich möchte jetzt gar nicht groß politisch werden, aber die scheiß Politikerinnen und Politiker, dann sage ich, wie würdest denn du machen? Gell? Das hat uns auch in dem Fall da mehr der Papa gelernt, hat gesagt, es wird vielleicht manchmal gefragt werden, vielleicht willst du im Gemeinderat sein oder willst du beim Verein tätig sein? Und nachher überlegt sich das gut und vielleicht sagst du nicht immer nur Nein, sondern auch manchmal Ja. Um auf das zurückzukommen, natürlich habe ich auch einmal ein oder zweimal Ja gesagt Und da stehe ich auch dazu und versuche das halt nach bestem Gewissen privat in einem Verein oder auch beruflich für was zu sein. Und das, dadurch bin ich ja recht viel unter Menschen. Und das mag ich auch gern. Gell. Wir haben lernen dürfen, dass wir sicher nicht gescheiter oder besser oder irgendwas sind als andere. Dass man halt miteinander probiert, irgendwas möglichst sinnvoll zu tun. Und,
ich bin fasziniert. Ja, das ist eine sehr schöne Einstellung. Ich habe gerade so in mir versucht zu überprüfen, wie es bei mir ist. Also, weil mein erster Gedanke war, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also ich merke ganz oft so einen Widerstand in mir, wenn irgendwie bestimmte Themen aufkommen oder ja, eigentlich wenn bestimmte Themen aufkommen. Wie macht man das? Also spürst du gar keinen Widerstand oder versuchst du dann
nein,
das, den zu verwandeln? Oder also?
Ich bin wirklich alles andere als ein Theologe, gell? Und manchmal wird man so gefragt, ist ja irgendwo ein Thema eures Podcasts. Was glaubst du eigentlich? Sonst muss man alles wissen.
Ja.
Und ich bin wirklich kein Theologe, gell? Und schätze das aber, da schaue ich jetzt mehr zu Pauline, was du da einfach an Wissen hast. Das ist für mich echt total faszinierend und total wertvoll. Aber nachdem ich mich versuche, wirklich zu orientieren, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Weil ich sage, wenn ich mich nicht selber mag, nachher kann ich die anderen nicht mögen. Gell? Das ist für mich wirklich, ist das echt der Kernsatz, das einander lieben. Und das kann mir auch keiner wegnehmen. Da brauche ich ja keine Organisation und was. Das kann ich mir, und das gelingt mir natürlich nicht jeden Tag. Gell? Aber ich kann mir immer wieder, man neigt ja ganz gern dazu, dass ich sage, ja, die sind schuld und wenn die das anders machen würden, nachher würde ich das auch machen. Dann sage ich, aber zu versuchen, dass ich mich selber mag und dass ich jetzt die Iris als meine Frau und meine Freunde, meine Kinder und die Familie und auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, gell? Dass ich die versuche, nicht übers Haxl zu hauen, das kann ich jeden Tag probieren. Und das ist echt stimmt, eine schöne Herausforderung, das mag ich auch total gern. Und ich spüre natürlich schon Widerstand auch selber. Gell? Also ich bin nicht einer, der zu allem Ja und Amen sagt. Ganz im Gegenteil. Gell? Jetzt haben wir dann heuer haben wir 40-jähriges Matura-Jubiläum und wahrscheinlich, weil ich den kürzesten Namen habe, also im Gymnasium mit Siegel, das ich bin dann in der ersten Klasse, bin ich Klassensprecher geworden.
Und war das dann, ja, schon allen Malen
kommen. Da haben wir uns ja alle eigentlich noch nicht wirklich gekannt. Deswegen behaupte ich immer noch, Siegel, das haben sich vielleicht am leichtesten
gemerkt.
Und das bin ich dann auch 8 Jahre lang geblieben, gell? Also Klassensprecher. Und bin dann oft für die ganze Klasse, habe ich zum Direktor, weil wir Gott sei Dank nicht ganz brav immer gewesen sind, habe ich da zu unserem wirklich tollen Direktor Eder um mich dürfen. Und haben wir dann für die Klasse die Haue eingeholt, wenn wir wieder irgendwo eine Tafel beschmiert haben oder irgend sowas. Und da ist es dann schon immer wieder darum gegangen, dass man sagt, okay, ich sehe die eine Seite und die andere. Gell? Und ich habe meine Meinung, ich habe meine Meinung zum Thema Kirche und Glaube und das Ganze. Also ich bin nicht einer, der verhandelt wie im Wind, das will ich gar nicht. Ich nehme aber nicht das Recht für mich in Anspruch, dass nur weil ich es behaupte, dass das die wahre Lehre ist. Gell?
Mhm.
Also So versuche ich, mit dem umzugehen. Gell? Und ganz oft fällt es mir ziemlich leicht, aber es ist nicht so, dass es immer gleich leicht mir fällt. Gell? Und, im privaten und beruflichen Bereich hat es natürlich in meinem Leben, ich bin jetzt dann bald 58, schon Situationen gegeben, wo du zuerst einmal stinkesauer bist. Ob es jetzt in einer Beziehung ist und so, dann wärst du schon gefordert. Gell? Oder auch, wenn irgendwelche tragischen Dinge passieren. Gell? Dann sagst du nicht sofort, mal hurra und lässig und geht schon weiter. Gell? Du musst dann schon deine Wadeln wieder vorrichten. Aber das, glaube ich, habe ich ein bisschen von unserer tollen Mama mitgekriegt, dass die da einfach bei ihr aus einem ganz einen starken, aber unkomplizierten Glauben aus, dass sich immer wieder Kraft geholt hat. Die hat gesagt, du, für sie war die Friermess, gell? Da waren schon 6 oder 7 Kinder da. sie hat sich total viel Kraft rausgeholt, dass sie einfach dann zu der Friermess gegangen ist. Andere sagen, hey, jetzt bleibe ich nur lieber eine halbe Stunde länger liegen, gell? Und geht dann zum Frühstück und die Mama ist dann, hat sich da zur Mess quasi ausgeschlichen, weil meistens 2 oder 3 Kinderlein im Elternbett haben wir dazu kuscheln dürfen. Hat sie uns einmal viele Jahre später dann erzählt, hat sie geschaut, dass wir auch zum Papa umkuscheln. Und sie ist dabei Friermess gegangen und ist dann auch gestärkt und bestärkt wieder zurückgekommen. Gell? Und das mache ich jetzt nicht, gell? Also ich gehe nicht jeden Tag Friermess, aber es gibt viele Möglichkeiten und das muss jeder für sich selber einen Weg finden, wo er sich die Kraft holt. Wie gesagt, wir wohnen in Hötting. Wenn ich vor die Tür rausgehe und auf die Notketten aufschauen darf, wenn ich nach hinten schaue oder nach vor zu Serles, dann freue ich mich echt über das. Und das gibt mir echt Kraft und Freude. Und dann fällt es mir ein bisschen leichter, dass ich wieder meine Wadel vorrichte.
Ja,
gewaltig. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen jetzt, warum wir die eingeladen haben. Faszinierend, ich kann dir stundenlang zuhören.
Nein, hör auf, das müsst ihr mir so.
Wohl. Nein, was heißt das? Wir sehen, wir wollen das ja. Aber du hast so viele Sachen jetzt angesprochen, wo ich noch mal gerne ein bisschen nachhaken darf, wenn es in Ordnung ist. Zuerst starte ich mal was sagen zu der Situation mit deinem Zeug, was du ins Einzelzimmer getragen hast. Weil aus der Sicht von beiden Perspektiven, weil ich mit meiner Schwester auch im Zimmer schlafen dürfen, müssen, so wollen. Und mir, wo wir dann die Möglichkeit gehabt haben, zwei Zimmer zu machen, weil eine Schwester ausgezogen ist, das war auch ganz ungut am Anfang. Also das Gefühl, jetzt ist sie weg. Und zuerst will man das ja unbedingt, weil ja, endlich hast du dein eigenes Zimmer. Ja. Und nein, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir zusammengeschlafen haben, weil wir es nicht ausgehalten haben. Aber ich habe ja leider ein Einzelkind, weil uns noch kein zweites geschenkt worden ist. Und sie konnte es auch nicht gut. Sie darf auch am liebsten immer bei mir schlafen, weil sie das nicht will. Also das, ich finde das eigentlich, ja, ich finde das gut, dass die Kinder eigentlich miteinander aufwachsen und das ist das Tolle.
Der Mensch ist ein Rudeltier, kein Einzelwesen.
Ja, aber wenn ich in die Gesellschaft sagen muss, jeder braucht da sein eigenes Ding und hin und her, aber im Endeffekt ist das voll toll. Wollte ich gut nur dazu auflegen. Und weil du das selber angesprochen hast, zu der Zeit, wo eigentlich Eltern dann entschieden haben, nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, dann nachher ein achtes und ein neuntes Kind zu bekommen, ist das normalerweise so gewesen, dass es halt eine Bauschaft gewesen ist und du hast die Kinder so quasi zum Arbeiten. Das hat man ihnen immer so erklärt. Warum waren die Familien so kinderreich? Weil man ja auch Leute gebraucht hat. Wie ist es eigentlich gegangen? Hat man eigentlich da, war das komisch für die Leute, dass ihr jetzt keinen Bauernhof habt und echt so viele Kinder seid? Oder war das egal?
Eine schöne Frage. Die Mama kennen wir nicht böse. Wir waren sicher nicht immer brav, gell? Aber sie hat sich über eine Sache wirklich ärgern können. Eineinhalb Sachen, ich möchte eine erzählen. Wie sie das gemacht haben, Mama und Papa, wir haben Schule gehen dürfen, wir haben studieren dürfen und so weiter und so weiter. Es war für uns aber auch ganz normal, dass wir mit 14 dann schon Ferrari gearbeitet haben. Zuerst in der Produktions-, also ich war zum Beispiel in der Firma Gieswein, zuerst in der Wolkerei. Einfach um mir selber ein paar Schilling damals nur zu verdienen, weil ich wollte mir damals Ski kaufen und das hast du halt selber verdienen dürfen. Eine gute Schule, also schadet überhaupt nicht. Gell? Und um da auf die Mama nochmal zurückzukommen, die Mama hat sich über eine Sache geärgert, wenn im Dorf, Brixlig ist ja ein schönes, aber ein Dorf, wenn da jemand gesagt hat, ja, die Siegel können sich das nur leisten, dass die Kinder in die Schule gehen, weil sie so viel Kinderbeihilfe kriegen.
Das damals?
Damals, was ein kompletter Quatsch gewesen ist. Und da hab ich gemerkt, das hat die Mama wirklich nicht verstanden und das hat sie auch geärgert. Gell? Und dann hat sie uns auch erzählt, wie sie einfach die Sparen gelernt haben. Also der Papa ist, sie kommen aus Natters und aus Mutters. Also die Mama kommt aus Mutters, Nachbargemeinde von Innsbruck. Eckerl hat die Mutter aus Mutters, Vaters gibt es nicht, der Papa aus Natters. Und der Papa ist nach dem Krieg, er war 26er Jahrgang, ist nach dem Krieg nach Brixlig gegangen und hat da in die Montanwerke einen Job bekommen, wo er zuerst in der Buchhaltung ist, dann später in die Biochemie nach Kundl gewechselt, wo er dann auch in Pension gegangen ist. Und sie haben sich da damals ein Eigenheim geschaffen, haben dann eben relativ schnell 3-4 Kinder bekommen. 1956, das kann man sich ja aus heutiger Sicht, und da kann ich wirklich eh nichts dafür, gell? 1956, Ungarnkrise, ist der Papa dann vom Pfarrgemeinderatssitzung heimgekommen und hat zu der Mama gesagt, du Mama, könntest du dir vorstellen, da gibt es einen jungen Burm, einen Ungarn. Glaubst du das, dass wir den eine Zeit aufnehmen können? Dann hat die Mama gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann, sage ich jetzt mal, eine Woche später hat es dann noch die Eltern auch noch dazu gegeben. Die sind dann unsere Onkel und Tante, Bittio und Tante Hedi. Und der Bittio Junior, das ist sowas wie unser ältester Bruder, mit dem sind wir auch nach wie vor in Kontakt. Die haben dann ihr Wohnzimmer ausgeräumt in einem kleinen Haus, wo sie sicher damals noch hochverschuldet gewesen sind. Gell? Und haben drei Leute aufgenommen über ein Jahr. Die sind dann unsere Lebensfreunde. Und wie gesagt, der Bittio ist wie unser ältester Bruder. Der ist auch auf Familienfeiern nach wie vor. Der ist da ganz klar dabei auf dem Familienfoto. Gell? Und jetzt in dem Kontext hat uns die Mama erzählt, sie hat dann ein Kuvert gehabt mit für jede Woche 100 Schilling, mit dem sie dann die sechsköpfige Familie bekocht hat. Und uns ist es, wir haben nie Hunger gehabt, nie. Und wenn du dann hörst, ja, das geht leider über die Familienbeihilfe, das hat sie echt persönlich und echt getroffen. Und sie hat es dann aber doch wieder irgendwo in Liebe aufgelöst. Ich hätte wahrscheinlich den Menschen, wenn ich den gesehen hätte, den wahrscheinlich auch nicht geschmiert.
Nein,
vielleicht ich auch nicht. Aber, nicht.
In Gedanken innerlich. Vielleicht.
Im Gedanken. Ja, ich habe schon auch gern krank, logischerweise. Das passt ja. Aber unter dem Kontext haben mir das viele Kinder sein immer als total schön und natürlich empfunden. Und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass dann gesagt hat, wow, so viele Kinder und was sind da los und so.
Nein, gar nicht, aber es ist...
Es ist eher ungewöhnlich, es war ja damals schon ziemlich ungewöhnlich. Es gibt noch eine weitere befreundete Familie in Brixleck, die auch 9 Kinder gehabt haben. Von daher waren wir nicht die Einzigen, aber es war damals schon relativ ungewöhnlich.
Eben, mhm. Weil ich denke mir, heute ist ja, wenn er da 4 Kinder hat, dann, ja. Na, echt 4 Kinder? Ja. Ich meine, ich find's super, ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich es Haushalt.
Mama. Der Papa hat lange Zeit so einen VW-Bus gehabt. Voll cool. Leider gibt es den nicht mehr. Der war
schade. <sehr stressig. lacht>
Und da sind wir damals, ja, wir haben die Burma, das war ja damals leider noch nicht erlaubt. Gell. Das haben alle Burmen ministriert. Und unsere 2 Schwestern, speziell die Edith, die hätte es auch gern wollen. Das ist noch nicht gegangen. Und wenn wir halt dann zur Sonntagsmesse, meistens sind wir ja eh zur Fußsuche gelaufen, aber die haben wir halt dann gedacht mit dem Bus. Und dann haben wir noch die ganzen Nachbarkinder, also da waren teilweise 20 Leute in dem VW-Bus.
Also ich stelle mir das gerade sehr lustig vor, wie so der Bus witzig, ja, vor der Kirche hält. Genau und dann so. Hüpfen lauter kleine Reinholz darauf. Ja, ja. Sehr fröhlich. Und,
und die halbe Nachbarschaft noch mit.
Ja.
Wie cool ist denn das?
Ja, das sind, wie gesagt, ich möchte das gar nicht idealisieren und Dings, aber ich und mir können wirklich mit vollster Überzeugung sagen, dass wir echt mit einer unglaublich wunderbaren, schönen Kindheit und nicht like Kindheit beschenkt worden sind. Gell. Und das nehmen wir auch so hin, in Dankbarkeit. Und ich wünsche es einfach jedem, dass das auch so in der anderen Form einfach auch so sein kann. Gell. Also ich möchte es gern das jedem vergönnen.
Aber du wolltest keine 9 Kinder bekommen, oder? Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage.
Ja, ja. Ihr redet.
Allein musst du ja nicht beantworten.
Nein, das, jetzt sage ich mal so, ich glaube, ich hätte mit 9 Kindern auch kein Problem. Mhm. Also wir haben 3, da sind wir eh schon Überschnitt.
Überperformer.
Und das ist wunderbar so. Und unsere Kinder haben dann auch ihre Einzelzimmer haben wollen und auch haben können. Aber 9 Kinder, das geht heutzutage in unserer Gesellschaft. Ja. Das geht fast gar nicht mehr. Gell? Wahrscheinlich geht es schon, aber leicht allein mit dem Auto, gell? Das da wärst du heutzutage verhaftet, wenn du 20.
Es geht schon, aber ich glaube, es ist nicht gesellschaftskonform. Wenn ich mir denke, heute muss ja jeder Musikinstrument, dann muss er bei den Vereinen, dann macht er da, das dann macht er da. Ich meine, jetzt, wenn du in Innsbruck wohnst, dann ist es eine andere Situation, aber ich denke mir, bei uns in Schmierenrein, wie gesagt, ich bewundere ja schon, wir haben ein paar Familien mit mehr als 3 Kindern und wie die das unter einen Hut bringen, das ist schon, also die Gesellschaft.
Es ist. Das schmerzt mich schon, habe jetzt gerade vor gar nicht allzu langer Zeit über das Thema geredet. Und ich möchte jetzt wirklich ganz klar sagen, also ich bin definitiv nicht der sagt, die Frau muss am Herd und so, gell? Wirklich ganz im Gegenteil. Aber es ist, oder der Mann, völlig wurscht, gell? Unsere Kinder, also die Burma, für die ist das total logisch, dass die kochen und bügeln, das gehört ja auch. Ich tue auch meine Hemden, die, was ich selber anziehe, fällt mir überhaupt kein Zacken aus der Krone, gell? Aber es ist heutzutage leider fast nicht mehr möglich, dass man länger als wir 2 Jahre Eltern sein darf. Teilweise, weil man es sich gar nicht mehr leisten kann. Gell? Dass du, wenn du eine Wohnung oder ein Haus zum Zahlen hast, nachher ist es heutzutage schon fast normal, dass alle beide arbeiten müssen, dass du da durchkommst. Gell? Und das, es ist auch die Rolle des Elternsein, hat aus meiner Sicht schon stark gelitten. Das ist, du musst ja heutzutage, und die Kinder kriegen einfach mal die Frauen, gell? Deswegen trifft es natürlich zu 95% die Frauen. Ja, wenn du heutzutage in der Runde sagst, du, ich bin nur Mutter, gell? Nachher schauen die manche an und sagen, ja, du hast ja sonst nichts gelernt. Gell? Und das ist echt, für mich, so wie ich aufgewachsen bin, ist das eigentlich eine unerfreuliche Entwicklung. Das heißt wirklich nicht, dass wenn die Kinder im Kindergarten sein dürfen oder in das ist toll und ist total schön, speziell wenn du jetzt nicht viele Geschwister hast. Das hat ganz viel Wert und trotzdem, dass es einfach fast, zumindest für mich empfunden, keinen Wert mehr hat, Mama oder Papa zu sein und nur für die Kinder daheim zu sein. Ich habe dann immer gesagt, meine Mama war Topmanagerin. gell?
Sicher. Nein, bei neun Kindern.
Die hat viel mehr gecheckt und gemanagt als wir. Ich habe auch in einigen Firmen da in leitenden Positionen tätig sein dürfen. Ich war Verantwortung gehabt für 100 Leute. Das ist ganz unwichtig, ich möchte jetzt gar nicht ausdehnen. Gell? Aber das, was Eltern, mir ist völlig wurscht, wenn der Papa da besser geeignet ist, mal eine Zeit lang mit den Kindern, ist mir das genau gleich recht als wie die Mama. Aber dass das heutzutage fast keine Rolle und auch keine Möglichkeit mehr hat, das tut mir weh. Das finde ich auch nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass das gut ist für die Gesellschaft. Ich weiß, das ist eine ganz heiße Kartoffel, gell, die man angreift, und das ist nur meine eigene Meinung. Und da bin ich gespannt, wohin wir uns da entwickeln. Und zum Teil ist es aus finanziellen Gründen, dass es nicht mehr geht. Zum Teil hat es aber einfach auch keinen Wert mehr. Gell? Wenn ich ständig sage, du bist ja nur Papa oder nur Mama, nachher glaubst du es irgendwann einmal selber.
Ja, und ich glaube, also ich würde das Thema auch nicht unbedingt vertiefen wollen, weil ich glaube, dass das sehr polarisierend ist. Genau. Aber andererseits muss ich dazu sagen, ich habe dich schon in einer feministischen Debatte erlebt und ich weiß um deine Haltung, also dass du nicht Antifeminist bist.
Nein, im Gegenteil.
Aber ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass die Familie an Wert, also an Stellenwert verloren hat. Ne? Ja. Es ist nicht nur die Mutter- und Vaterrolle oder die der Eltern, so, sondern es ist einfach insgesamt, dass das Familiensystem lange Zeit tragender Pfeiler der Gesellschaft war und dementsprechend auch einen hohen Stellenwert hatte. Und das hat sich irgendwie verändert. Ich glaube, es ist noch nicht absehbar, wie genau und was an die Stelle getreten ist und so. Mhm. Aber damit hängt das, glaube ich, zusammen. Und dementsprechend hat es natürlich auch keine, oder hat es an Wert verloren, wenn man sich in einer Rolle der Mutter oder des Vaters, wie auch immer, wenn man darin aufgeht, ne? Und dann eben trotzdem Topmanagerin ist. Es gab ja, glaube ich, mal so eine Fernsehwerbung, die genau damit gespielt hat. Also wo dann die Mutter gezeigt wurde, was sie tagsüber alles leistet und macht und mit Kindern und Haushalt und so weiter. Terminkoordination. Ja. Und dann genau hat sie eben, genau, war eben am Ende klar, sie managt ein Familienunternehmen. Ne? Mhm. Und wenn man dazu nimmt, dass die Person, die, egal ob es Mutter oder Vater ist, aber die zu Hause bleibt, egal für wie lange, dass die meistens ja auch viel von der Beziehungsverantwortung übernimmt. Nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch, also man nennt das ja heutzutage Mental Load, so die Frage, wann muss welches Kind zum Arzt, wann ist es verabredet, wann schicke ich es wohin. Also so das unglaubliche Verantwortung.
Entschuldigung, wenn ich da jetzt lache.
Wann hat mein Mann einen Arzttermin? Das sind auch Dinge, die Frauen dann mitbedenken. So. Ja. Während dann der andere, der oder die andere, eher die ausführende Rolle neben dem, was er an Erwerbsarbeit meistens macht, irgendwie übernimmt. Und der Spiel greift ganz viel ineinander. Also ich wollte es jetzt eigentlich gar nicht aufreißen, das Thema. Das ist irgendwie so.
Aber du hast für mich da völlig recht, gell? Und das mit dem Managen, wie gesagt, ich habe zuerst schon mal kurz erwähnt, wir haben relativ viel Sport betrieben und gern, gell? Und für uns war das natürlich normal im Brixlick, dass wir, wenn wir Lust gehabt haben zum Tennis spielen, dann haben wir uns aufs Radl geguckt und sind halt zum Sportplatz hingefahren. Und ganz kurze Geschichte, unsere zwei Boys, die Iris hat also mit Fußball nichts am Hut gehabt, Zeit ihres Lebens. Gell? Und dann waren Ferien und der Hannes und der Florian, die waren gerade so 5, 6, 7 so in der Preisklasse, es war gerade Ferienzeit. Und dann sind sie mit der Tiroler Tageszeitung Beilage dahergekommen und da war halt irgendwie Fußball. Gell? Und haben gesagt, ja, da konnten wir ja vielleicht Fußball spielen gehen. Und nachher haben sie dann angefangen, beim FC Wacker im Kinderbereich mitzutrainieren. Und weil ich das einfach, oder ja, auch die Iris, weil wir das so gelernt haben, dass die Mama uns mit, in ihrem Fall auch mit einem großen Gottvertrauen ausgeschickt hat und das Vertrauen gehabt hat, dass wir da den Weg schon finden, nachdem sie uns angeleitet hat, haben wir dann auch ihnen gesagt, okay, bei uns ist da der J, der Bus, da müssen wir 50 Meter von unserem Haus zur Haltestelle gehen und dann steigst aus am Tivoli aus und dann gehst du nochmal 50 Meter bis zum Fußballplatz. Und da kann ich mich noch erinnern, wie ich dann, wir haben es ihnen natürlich ein paar Mal gezeigt und sind ein paar Mal mitgefahren, und wie ich dann nach dem Training von der Arbeit sie abgeholt habe und mich dann jemand ganz verärgert zur Rede gestellt hat, ja, bist du der Papa vom Hannes, der was da den armen Buben allein Bus durch die Stadt schickt? Und ich habe es damals wirklich überhaupt nicht kapiert, was der überhaupt meint. Weil ich schon glaube, dass man den Kindern mit Anleitung was lernen kann, was sie selber dann schaffen.
Ja, deswegen habe ich gleich gelacht. In die Eigenverantwortung auch schicken kann. Ne?
Man muss nicht alles sie von A nach B bringen und sie überservicieren. Gell? Das, das ist ein Heiztag mit dem Handy. Also unsere Eltern, alle unsere Eltern haben nicht gewusst, was wir am Tag machen.
Sie haben darauf vertraut, dass wir kommen, wenn wir nur
immer wieder. Und das ist heutzutage sicher zu viel, gell, dass wenn sie vor die Tür rausgehen, dass man dann schon und bitte das erste WhatsApp schreibt, ja, ob das schon gut auf der Straße geht. Aber das ist
auch ein anderes Thema, das muss man wieder anreißen. Nein, das ist doch stundenlang drüber.
Entschuldigung, wenn ich
das jetzt. Nein, gar nicht.
Aber das sind so ein paar kleine familiäre Themen.
Ja, es ist spannend. Also es ist gesellschaftlich spannend. Es ist, also wenn ich einen kurzen Schlenker machen darf zu der Rolle von der Frau oder Familie, da bin ich ganz bei dir, Paulina, diese Meinungsbildungsunion, Einheit, Familie, wie es früher gewesen ist, ist nicht mehr so, wie es war. Und ich glaube, deswegen haben wir, also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wo diese türkischen Gastarbeiterfamilien gekommen sind, also sind die Männer gekommen und dann die Familien im Nachzug. Und das sind immer große Familien gewesen. Und ich weiß noch, wie ein Teil meiner Familie da dann oft drüber geschumpfen worden ist. Und ich bin dann immer da geguckt und gedacht, oder ich habe es glaube ich, einmal gesagt, ich sage, ist das jetzt siebt? Also, sorry, also wo ist jetzt so der Unterschied? Gar nichts. Die kriegen nicht nur die Kinder, weil sie Förderungen haben müssen, weil das so einfach normal ist, dass man eine große Familie hat und ja, weil man sich gegenseitig braucht, mag und auch dieses und das machen möchte miteinander. Das verliert einem viel mehr, also noch mehr an Wert. Also wie du schon gesagt hast, mit 1,4 Kinder in Österreich ist Schnitt. Da liegst du mit 3 wirklich im alles schon gut gemacht.
Pensionssicherung, nein.
Ja, zur Pensionssicherung beigetragen. Ja, und ich, wie gesagt, Hut ab vor jedem, der was das hat, der was das Glück hat, der was darf, weil das ist ja nicht immer geheißen, nur weil man ein Kind hat, dass man, nein, also, dass es nicht gewollt, anders gewollt wäre, das weiß man nie, man kann nirgends reinschauen. Bin ich auch bei jedem. Aber was mich jetzt noch interessiert, wir haben noch ein bisschen haben wir noch. Du hast es schon einmal angesprochen. In unserem Podcast heißt ja, wer nichts glaubt, muss alles wissen. Und jetzt haben wir ja schon gehört aus deiner interessanten, also das ist ja so ein richtiger Flug durch deine Biografie, ich kann dir überall einhackeln, dass du der Diözese schon auch beruflich verbunden bist, aber dann halt auch wahrscheinlich ein bisschen emotional verbunden bist. Was glaubst du?
Ich glaube an die Liebe. Das möchte ich wirklich so auf den Punkt bringen. Ich bin in Tirol geboren und deshalb nur dazu mit meinem Glück, dass ich da Eltern haben dürfen, die einfach ihren Glauben uns vorgelebt haben, uns auch weitergegeben haben, aber nicht kompliziert und wir sind nicht auf die Knie und man dumm grobt. Darf ja jeder machen, möchte auch niemanden was wegnehmen. Aber weil ich in Tirol geboren bin, mit meinen Eltern, bin ich als Christ aufgewachsen. In der römisch-katholischen Kirche. Ich schätze das auch, das ist auch mein Leben und da bin ich auch gern dabei. Ich war, wie gesagt, als Ministrant und ein paar Dinge machen dürfen. Fühle mich auch mit dieser Gemeinschaft stark verbunden. Habe aber so wie er ist, sich auch in allen anderen Glaubensrichtungen oder auch Nicht-Glaubensrichtungen Menschen, die ich schätze und auch liebe. Und deshalb ist für mich, an das ich glaube, ist die Liebe. Und das kann uns auch keiner wegnehmen. Gell? Und wenn ich in Saudi-Arabien geboren worden wäre, dann wäre ich mit 95%iger Wahrscheinlichkeit wäre ich Muslime. Und das könnte auch gut sein. Und deshalb stehe ich als Tiroler Reinhold zu meiner römisch-katholischen Kirche und schätze aber genauso den Turmus, den ich jetzt da gerade getroffen habe, als Muslime, den Stefan als evangelischen Christen und so weiter, die Nomi als Jüdin. Und was uns verbindet, ist das, die Bereitschaft, den anderen zu lieben. An das glaube ich und das kann mir auch keiner wegnehmen, Gott sei Dank. Ich versuche auch nicht sofort wegzulaufen. Gell? Also es gibt, das würde jetzt vielleicht auch zu weit finden, weiß ich nicht. Ich habe an der Organisation der Kirche, habe ich auch einiges zu kritisieren. Gell? Und habe aber lernen dürfen, du hast nur dann die Möglichkeit, ernsthaft an dieser Diskussion oder Entwicklung beizutragen, wenn du dabei bist. So wie wenn ich bin Obmann vom Tennisverein Hungerburg und da kann ich nur gescheit sein, unter Anführungszeichen, wenn ich beim Verein dabei bin. Und wenn ich jetzt ganz konkret bei der römisch-katholischen Kirche dabei bin oder nur dann, wenn ich auch Mitglied der römisch-katholischen Kirche bin, kann ich mich in meinem Rahmen bemühen, um da vielleicht ein, zwei Themen, die mich wirklich auch bewegen, auch in der Liebe, dass ich sage, ich wünsche mir, und das erlebe ich noch, dass die Frauen die Rolle spielen dürfen, nämlich die gleichberechtigte als wir die Männer, das stört mich, das merke ich. Gell? Und jetzt könnte ich es mir einfach machen und sagen, jetzt steige ich einfach aus dem Verein. Ich möchte es jetzt nicht abfällig sagen, jetzt steige ich aus dem Verein, weil das geht mir zu langsam. Und dann verliere ich aber auch das Recht, da mit dabei zu sein in der Argumentation. Und deswegen bin ich auch mit Freude und mit Liebe, aber nicht unkritisch, gerne weiter auf dem Weg dabei, dass ich meine geliebte römisch-katholische Kirche da in der Richtung auch noch weiterentwickeln darf. Jetzt könnte ich mit was ganz Kleinem anfangen. Meine eigenen Schwestern, die haben, wie gesagt, noch nicht einmal ministrieren dürfen. Kann man sich aus heutiger Sicht fast nicht mehr vorstellen. Ist echt, ich sage nicht das Wort, was ich mir jetzt denke. Das war einfach damals schon nicht gut. Und heutzutage, ich war jetzt gerade am Wochenende, unser Pfarrer Marek in Hötting hat den 60. Geburtstag gehabt, wo ich auch dabei und wo wir ein bisschen singen dürfen haben. Ja, jetzt ist es logisch und das sind nicht nur in Hötting so. Es sind natürlich in der Zwischenzeit 3/4 von den Ministrantinnen weiblich. Mhm. Ja, und das schadet uns überhaupt nicht, im Gegenteil.
Was wäre, wenn die nicht mehr da wären?
Genau. Gell, und da in Liebe, aber trotzdem in aller Klarheit stehe ich dafür ein und sage, da möchte ich gern, dass wir uns als Gemeinschaft, als Kirche weiterentwickeln dürfen und aus der Liebe heraus. Nicht gegen was sein, sondern für was sein. Da bin ich echt davon überzeugt, dass unser Glaube, also ich glaube wirklich an Jesus Christus und das kann ich jetzt gar nicht theologisch ausformulieren, gell? An das glaube ich und ich glaube auch an die Auferstehung. Das war wirklich berührend und schön, wie entspannt die Mama und der Papa echt da mit dem Bonhoeffer in Gottvertrauen ausgeatmet haben. Und das, die Kraft haben sie aus dem Glauben rausgekriegt, gell? Und deswegen will ich den auch nicht aufgeben. Also ich gehe mal davon aus und bin überzeugt sogar davon, dass ich mein Leben als kleiner Reinhold da, als römisch-katholischer Christ, gerne auch weiterhin lebe und da stehe ich auch dazu. Aber ich schließe die anderen nicht aus. Also das sehe ich ganz tiefenentspannt. Gell? Ich bin ja auch wieder mal so in sozialen Medien, wo ich was lese und nachher sind da irgendwelche hochtheologischen, ich möchte jetzt wirklich ganz bewusst kein Thema aufgreifen, dann sage ich, wo ich eins möchte sagen, wo es gibt wirklich Leute, die sich Gedanken machen, ob die Eucharistie, wenn die Hostie nicht aus Weizenmehl ist, ob das dann auch noch gilt. Gell? Dann sage ich, diese hochtheologische Diskussion, die darf man von mir aus sogar führen, aber die spricht die jungen Menschen sowas für überhaupt nicht an. Die sagen, die haben ja einen Clasher.
Gell? Ist das eine theologische Diskussion?
Ich glaube, also das ist vielleicht ein gutes oder schlechtes Beispiel, aber ich habe das mal irgendwo gelesen.
Also die Frage, was theologisch ist und was nicht, ist sehr weit, auch Reinhold, weil du jetzt mehrfach schon gesagt hast, das wäre nicht theologisch, was du sagst, ich sehe das ganz anders. Mhm. Alles, was du gesagt hast, ist zutiefst theologisch, weil es zutiefst jesuanisch ist. Und wir können uns nicht Theologie, die Lehre von Gott, wir können uns nicht mit Gott beschäftigen, ohne auf Jesus zu schauen und wir als Christen, als Christinnen. Und deswegen, also für mich war das eine Kerntheologie gerade, die du von dir gegeben hast. Deswegen. Aber es gibt eben auch, sagen wir mal, das, wenn man in den wissenschaftlichen Bereich oder in die akademische Theologie schaut, gibt es natürlich die überspezifizierte und die sehr detaillierte Auseinandersetzung mit genau solchen Fragen. Und die Frage wird besprochen. Ich hoffe, nicht ernsthaft theologisch, weil mir würde keine gute Begründung dafür einfallen, warum man darauf Zeit verwenden sollte.
Ist ja okay, gell? Also ich habe da kein Problem damit, dass man über was redet, aber das ist nicht ich bin Verkäufer. Gell? Ich sage, unser Glaube ist so wertvoll, der ist nicht nur vor 2000 Jahren wertvoll gewesen und ganz was Neues. Das braucht unsere Gesellschaft heute noch, vielleicht sogar noch wichtiger als wir vor 2000 Jahren. Deswegen tut es mir weh. Und ich versuche in Liebe und argumentativ dazu beizutragen, dass ich sage, jugendliche Kinder mit Jesus Christus oder mit dem Glauben im positiven Sinne nicht zu konfrontieren, sondern ihnen das Geschenk mitzugeben, das wünsche ich mir einfach. Gell? Und deswegen sage ich, müssen wir uns da überlegen und Gedanken machen, wie können wir die, wir verlieren sie eh nicht mehr, gell? Aber wie können wir die ansprechen? Da kommt wirklich der Vertriebler bei mir drauf, zu dem stehe ich auch, gell? Und, ja.
Aber das ist ja die, also ich sehe da schon, wir verlieren die jungen Leute, aber mit solchen Diskussionen verlieren wir auch alle anderen Generationen. Mhm. Weil es genau das hat einfach gar keine Lebensrelevanz. Ja, das spielt genau. Ja in meinem Leben keine Rolle, ob die Hostie aus Weizenmehl ist oder aus Dinkelmehl oder aus Roggenmehl. Oder es gibt ja auch noch andere kirchenrechtliche Fragen, so wenn sie auf den Boden gefallen ist, dann ist sie eigentlich entweiht und man darf sie nicht mehr als Hostie verwenden oder. Wir hatten mal den Grenzfall im Kirchenrecht, was passiert, wenn ein Hund eine Hostie frisst? Also all solche ganz schwierige kirchenrechtliche Frage.
Na, was passiert denn da wirklich?
Na, es passiert erstmal nichts, aber damit hängt die Frage zusammen, wann jemand, also was es braucht, damit man die Eucharistie empfangen darf. Also lieber
Rainer Maria Schießler, hat einer von deinen Hundeln im Gottesdienst schon einmal ein Ausstieg gegessen? Ich rufe ihn und frage das.
Ja, und da gibt es im Gegenteil die Bedingung, man muss anfanghaft verstanden haben, was die Eucharistie ist. So, und das ist natürlich was, also anfanghaft verstanden, weiß ich nicht, ob ich das von mir behaupten kann, ob ich das wirklich
Gott, ich bin ein erstkommunierendes Kind. Ich werde jetzt mal probieren, das anfanghaft verstanden rüberzubringen. Ich kann dann nachher in Mai sagen, ob sie es verstanden haben oder ich weiß es nicht.
Aber Nathalie, du hast mir gefragt, meine Verbindung oder meine Beziehung zur Kirche. Gell?
Ja.
Also die hat bei mir wirklich relativ früh angefangen, ist ein bisschen Spaß. Ich bin 1966 geboren. Und was hat das mit meiner folgenden Antwort zu tun? In Brixlek, unser damaliger Pfarrer Plattl, der ist als junger Priester nach Brixlek gekommen. Brixlek ist ja in der Erzdiözese Salzburg, also wir sind ja quasi Grenzgemeinde. Und der ist als junger Priester nach Brixlek gekommen und hat dann eingeführt, dass die Osternachtfeier, Auferstehungsfeier, dass die um 4 Uhr in der Früh ist, wo dann die Gemeinde Brixlek im ersten Moment gesagt hat, der spinnt, gell, der neue Pfarrer, ist der verrückt, um 4 in der Früh, wir werden da aufstehen und so weiter und so weiter. Gell. Und er hat uns das dann später als Ministranten, diese Geschichte, die noch ein bisschen größer ist, die jetzt aber zu viel Zeit erfordern würde, auch noch einmal erzählt, wie es einem da gegangen ist, wie das dann das erste Mal stattfinden dürfen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Mama war damals im April 1966 hochschwanger und wir haben in Brixlek damals nur eine Entbindungsstation und Heim gehabt. Da waren die Kreuzschwestern aus Hall und die sind immer spazieren gegangen und sind halt nachher am Mühlbichl, so heißt der Ortsteil in Brixlek, vorbeigekommen und haben dann schon gewusst, dass der Pfarrer jetzt die Osternachtfeier in der Früh und brauche ich euch ja nicht sagen, Tauffeier. Dann sind sie halt bei der Mama vorbeigegangen, die da hochschwanger im Garten gewesen ist. Frau Siegel, wir brauchen eine Osterpuppele, gell? Und das war am Karfreitag. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann am Karsamstag um 23 Uhr bin ich dann auf die Welt gekommen und um 4 Uhr in der Früh bin ich dann schon in Brixlek getauft worden, zur großen Freude meiner 4 ältesten Brüder, die immer noch behaupten, diese Verbrecher und Anführungszeichen, dass ich dann bei der Taufe, wo sie als Ministranten gewesen sind, dass ich da relativ viel geschrien habe, da habe ich wahrscheinlich noch die Mama
gesucht. Also, ich glaube, ein 5 Stunden alter Säugling, der darf ruhig schreien.
Was du gehabt?
Das wird vielleicht kalt auch noch gewesen sein und so, aber das ist für mich in der Zwischenzeit, für mich persönlich eine schöne, auch verbindende Geschichte und ich merke, dass ich immer noch zu Ostern lieber in der Früh in die Messe gehe, weil der Herr Pfarrer hat immer gesagt, also der Pfarrer Plattl hat gesagt, nein, das geht gar nicht, Osternacht, Auferstehung, da um 9 und dann geht man schlafen. Der hat das also wirklich durchgezogen und deswegen verbindet mich dieses ganz persönliche österliche Ereignis immer noch und ich gehe noch ganz gern zu Ostern in der Früh zur Auferstehungsfeier. Das verbindet mich auch.
Die Geschichte hast du beim Fotografieren schon erzählt. Ich bin froh, dass es jetzt im großen Publikum auch nochmal teilt, was so lustig, wie er das erzählt hat. Ja, voll nett. Voll cool. Pauli, hast du noch eine Frage?
Wir müssen leider auf die Zeit schauen.
Echt, ist schon so spät?
Ich hätte noch sehr viele Fragen, aber wie immer würde ich sagen, an dieser Stelle, du musst einfach wiederkommen, lieber Rainer.
Ja, du musst wiederkommen, weil wir haben noch gar nicht über
dass deinen Hörerinnen Backpack und Hörer schon alle weggelaufen, weil der Rainer zu lange um und dumm quatscht.
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Aber wir spielen jetzt anscheinend unser Spiel.
Ja, genau.
Das müssen wir noch spielen.
Wir wollen auch überhaupt nichts beschränken. Wir haben uns nur irgendwann mal vorgenommen, dass wir unsere HörerInnen nicht mit viel mehr Zeit als einer Stunde
sicher
belästigen können. Genau.
Das ist gut. Nein, es gab noch viele, viele Punkte im Leben von Reinhold, die was man gerne besprechen.
Die Nathalie mischt da ganz gefährlich Karten durch, wenn ich das erzählen darf.
So, jeder darf ziehen. Jeder, ihr kennt es ja.
Ladies first.
Eine, ja. Okay. Eine. Du, Reinhold.
Ich schaue jetzt da weg.
Schau, der macht es ganz spannend. Aber der Gast darf umfangen. Bitte.
Also auf der Rückseite der Karte steht, um Gottes Willen. Und auf der Vorderseite steht, Gott liebt mich. Kann sein, aber ich merke nichts davon. Das ist frommes Wunschdenken. Dieser Gedanke macht mich froh. Das würde ich gern glauben können. Dieser Gedanke macht mich froh. Also da ist die Antwort für mich total leicht, weil ich das wirklich so empfinde. Und er liebt nicht nur mich, sondern er liebt uns alle. Auch wenn man es im Leid, und es gibt ja ganz viel Leid auch auf der Welt, nicht nur Freude. Und wir Menschen können das gar nicht verstehen. Auch ich selber sicher auch nicht. Aber er liebt uns. Das ist total schön. Und der Gedanke macht mich echt froh. Ich muss jetzt hier aufpassen, dass ich da nicht emotional bin.
Darfst du ruhig?
Darfst du?
Ja, das tue ich. Also ich halte da eh nicht hinterm Berg. Da stehe ich schon dazu.
Es ist selten, dass man nicht lernt in der Folge. Ja,
ich habe es gesehen, du hattest auch eben schon wieder Tränen.
Ja, ja, schön.
Schön, die passt ja gut zu dir, die Karte.
Ja, die passt für uns alle.
Pali.
Über den Tellerrand geschaut. Stimmt, stimmt nicht. Im Grunde geht es doch in allen Religionen um den einen Gott. Ja. Und? ich finde die Formulierung den einen Gott schwierig, weil in dem Moment, wo ich als Christin das sage, bedeutet das, es geht um meinen Gott, also um mein Gottesbild. Ne? Es geht um den Gott, wie er im Christentum spezifisch beschrieben wird. Ich würde lieber sagen, im Kern ist Gott immer gleich. Oder sind alle Götter gleich? Ne? Also seine eher religionswissenschaftliche Formulierung wählen will. Also im Kern geht es immer um das Gleiche. Und ich bin da bei dir, Reinhold, es geht um die Liebe.
Schön. Nur die Liebe zählt.
Natalie weint.
Ich weine nicht, ich habe gegähnt. Nein, auch nicht. Ich und eine Karte in, was ist denn das, Violett? Stimmt oder stimmt nicht? Nur eine arme Kirche ist im Sinne des Erfinders. Mhm. Lieber Petrus, was hast du da erfunden? Nein. Im Sinne des Erfinders. Ich tue mir da schwer mit der Armenkirche, weil de facto wir im römisch-katholischen Sektor nicht in einer Armenkirche uns bewegen. Wenn wir jetzt rein auf die finanziellen Möglichkeiten der Kirche hinblicken, in Österreich schaut das dann auch ganz anders aus. Waren wir jetzt in Frankreich, haben wir schon gehört, war die Situation wieder eine andere. Eine arme Kirche. Paulina, kann man das definieren, wenn eine Kirche arm ist?
Darüber könnten wir eine eigene Folge machen.
Ja, na, lass uns.
Nein, nein, aber
mit Rainer.
Also ich biete dir zwei Deutungsweisen an. Das eine ist eine, wie du schon gesagt hast, eine finanziell arme Kirche, eine Kirche, die sich durch ihre eigene Armut auf das Wesentliche reduzieren muss. Und dann gibt es ja noch die Seligpreisung. Selig sind die Armen. Und damit sind ja auch nicht nur die
finanziell Armen.
Genau, also die Marginalisierten gemeint, sondern diejenigen, die geistig Armen, die eben...
Die ohne Liebe sind.
Ja, die ohne Liebe sind oder die ohne Wissen sind oder keine Ahnung. Also da kann man ganz viel dann reinlegen. Ne?
Also ich tue mir da jetzt schwer, ich kann jetzt so keine abschließende Antwort geben, ob das stimmt nicht stimmt. Bitte, Reinhold, mach du das.
Klick das bitte Nein. aus. Also ich möchte mir überhaupt keine Antwort anmaßen, aber jetzt sage ich fast als auch pragmatischer, betriebswirtschaftlicher denkender Mensch, es ist schon auch gut, wenn auch eine Organisation, Kirche, über finanzielle Möglichkeiten verfügt, mit denen sie im positiven Sinne was Gutes gestalten kann. Das ist für mich kein Widerspruch. Gell? Wir leben ja heutzutage teilweise in so einem Turbo-Kapitalismus-Welt. Da habe ich mal im Stift Wildenhausen mit dem Prior Clemens habe ich mal ganz ein schönes Gespräch führen dürfen, weil er gesagt hat, und ich habe so viele Gründe und ihr seid so reich und hin und her. Gell? Und dann hat er gesagt, wir fühlen uns beschenkt, dass wir da auch einen materiellen Besitz haben dürfen. Wir versuchen es aber, das gelingt natürlich auch nicht immer, gell? Wir versuchen, diesen Besitz, den wir bekommen haben, so zu verwalten und zum Leben, dass vielleicht in 100 Jahren, ohne dass wir wissen, dass es diese Gemeinschaft dann noch gibt, so zu wirtschaften, dass die dann in der Zukunft auch noch davon leben können. Und das habe ich einen ganz interessanten Ansatz, weil heutzutage sagt man, jetzt habe ich irgendein Grundstück, das mache ich jetzt zu Geld und dann kaufe ich mir jetzt, weiß ich nicht, einen Ferrari oder was und fahre da sechsmal um die Welt rum. Wenn man das positiv denkt, dass man auch materiell Besitz hat und das optimalerweise, weil man dort in Nähe vom Waldhüttel sogar sitzen, gell? Das passiert auch aus dem heraus, dass man was zur Verfügung stellt. Deshalb stimmt nicht. Also ich habe nichts dagegen, wenn man auch als Organisation Kirche finanzielle Mittel hat, die man dann natürlich sinnvollerweise möglichst positiv einsetzt.
Ja. Ich glaube, wir machen da wirklich eine eigene Folge dazu.
Interessante Frage.
Weil es echt eine interessante Frage ist, und vielleicht als kleinen Cliffhanger. Sternsinger-Aktion, wir holen Spenden, wir sammeln Spenden für die Welt, für Südamerika. Und ich weiß noch, meine erste Sternsinger-Aktion war für Afrika. Und ich bin begeistert gewesen, dass ich für in der Aktion Spenden sammeln und dürfen, war überwältigt, wie viel Geld wir da gesammelt haben. Und habe bis heute aber nicht verstanden, dass die Kirche sagt, wir müssen den Hunger in der Welt stoppen und wenn ein Nati kann, euch forscht, dann ist nur Gold und Glitzer. Und das also ich verstehe bis heute noch nicht. Deswegen, ich bin
Zeit
da vielleicht,
Diskrepanz.
Ne? Ja, das ist vielleicht ein Thema, aber das ist echt ein Thema, über das wir uns mal unterhalten können und vielleicht den Sagen Gast einladen können, der was da vielleicht was dazu sagen kann. Das passt gut. Aber ja, wie ich schaue, oh ja, über eine Stunde sind wir jetzt schon da. Wir müssen jetzt auch hören, es tut mir echt leid, weil ich hatte noch gern ein Rezept gewusst, wie man in der Partnerschaft dann auch noch glücklich ist. Aber Reinhold, wir treffen uns wohl auf einen Kaffee, nachher erklärst du mir dein Geheimnis und vielleicht teile ich es noch mit euch. Mir bleibt es nur Danke zu sagen in die Runde. Danke, Paulina. Danke, Reinhold.
Danke euch zwei. War mir eine Freude, ja, mal auf der Seite sitzen zu dürfen und ja, total schön, dass ihr das macht. Das ist wertvoll für uns.
Ja, und danke eng fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und wir sagen derweil, für denk.
Für euch.
Ciao derweil.
Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft Glauben und Paulina Pieper, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter zukunftglauben@dbk.at. Der Podcast »Wer nichts glaubt, muss alles wissen« ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch Denk dich neu, ein Projekt der österreichischen katholischen Kirche für junge Erwachsene.